Der geheimnisvolle Drachenstein von Cornelia Neudert.
Erster Teil.
Heute wischen wir Ritter Rülps eins aus, dieser Rotznase!
Ritter Ortwins Stimme hallte im ganzen Burghof wieder. Erschrocken flatterten ein paar Tauben in den klaren Himmel auf.
Was für ein herrlicher Morgen!
Ortwin ließ sich schwungvoll auf sein Pferd plumpsen, dass seine Rüstung nur so schepperte. Rupert, Alfonso und Strupp-Strupp-Bart waren schon bereit. Ortwin wollte ihnen gerade »Vorwärts, Männer!« zubrüllen, da zupfte ihn etwas am Hosenbein. »Papa, darf ich auch mit? Bitte, nur heute, ich hab doch Ferien!« Lorenz stand neben seinem Pferd und schaute sehnsüchtig zu ihm hinauf. Ortwin legte die Stirn in strenge Falten.
»Aber du weißt doch, dass du noch zu klein bist für die Gefahren des Kampfes. Deiner Mutter wäre sicher nicht recht, wenn dir was passiert. Und der Rülps ist zwar blöd, aber wenn man ihm was raubt, wird er meistens wild. Also sei brav und mach die Zugbrücke ordentlich zu!«
Und bevor Lorenz noch etwas sagen konnte, gab er seinem Pferd die Sporen und preschte zum Hoftor hinaus, seine Männer hinter ihm drein. Lorenz hörte noch die Pferdehufe über die hölzerne Zugbrücke donnern und den Weg zum Wald hinauftrappeln, dann waren sie weg. Er stand auf dem Burghof und ließ die Schultern hängen. »Mist«, murmelte er vor sich hin und kickte mit dem Fuß seinen Stein weg. Die durften sich amüsieren und er musste den ganzen Tag allein auf der Burg herumhocken. Das war ungerecht. Fast hätte er sich jetzt den griesgrämigen, pickligen Junker Jolanze hergewünscht. Der kam sonst jeden Tag missmutig auf seinem Pferd angeritten und brachte ihm Schönschreiben und Monsterkunde und Minnesingen und alles mögliche andere bei. Aber Jolanze hatte sich kürzlich bei einem Turnier die Nase gebrochen und lag im Bett und ließ niemanden sein Gesicht sehen. Und deswegen hatte Lorenz Ferien und langweilte sich. Vielleicht war wenigstens ein Brief von Mama gekommen. Lorenz kurbelte die Zugbrücke nach oben und ging zurück in den Wohnturm. Er stieg die 357 Stufen bis zur äußersten Turmkammer hinauf. Als er schließlich dort oben ankam, roch es zwar durchdringend nach Taubendreck, wie immer, aber es war keine einzige Taube da und natürlich auch kein Brief von Mama. »Mist«, murmelte Lorenz nun schon zum zweiten Mal an diesem Tag. Der Wind pfiff durch das winzige Turmkammerfenster herein. Lorenz lehnte sich an den Sims und spähte hinaus. Von hier aus sah man den ganzen Wald. Etwas weiter hinten ragte ein Turm auf. Ziemlich mickrig sah er aus, fand Lorenz. Der Turm gehörte zur Burg von Ritter Rülps. Hinter der Burg kam wieder ein Wald und dahinter sah man, wenn man genau hinschaute, am Horizont die Türme von Rabenburg. Das war eine richtige große Stadt mit Hunderten von Burgtürmen. Da arbeitete im Moment Lorenz' Mutter. Sie war Architektin und baute Wohntürme. Und da lag auch die Königliche Akademie mit dem Institut für Antigravphysik. Dort einmal studieren, das war Lorenz' größter Wunsch. Später hockte er auf der Mauerbrüstung, baumelte mit den Beinen und starrte in den schilfbewachsenen Burggraben, der außen um die Burg verlief. Ab und zu warf er ein Steinchen hinunter und lauschte auf das dumpfe Blub, wenn es ins modrige Wasser klatschte. »Wenn es Antigravsteinchen wären«, dachte er laut, »dann würden sie nicht nach unten fallen, sondern nach oben. Natürlich nur, wenn sie aus reinem Antigrav bestehen würden«, fügte er nach einer Weile nachdenklich hinzu. »Aber das existiert ja nirgends auf der Erde. Ist ja klar, weil das alles schon längst in den Himmel gefallen ist«, beendete er zufrieden seine Überlegungen. Antigravphysik war das Fach, das ihn am allermeisten interessierte. Leider schien Junker Jolanze dieses Interesse nicht zu teilen. Vor kurzem hatte Lorenz ihn gefragt, wie viel Mikrogramm Antigrav man brauchte, um einen Menschen zum Schweben zu bringen. Natürlich wusste er das selbst, aber er wollte ausprobieren, ob Jolanze es auch wusste. Der Junker hatte säuerlich die Lippen verzogen und spitz bemerkt, das Schweben überlassen wir doch besser den Zauberern und anderen Antigraf-Experten. Wolltest du nicht bis heute ein Minnegedicht in Schönschrift anfertigen? Zauberer benutzten Antigraf, um Dinge oder Lebewesen oder sich selbst fliegen zu lassen. Das war ziemlich anstrengend und erforderte viel Konzentration und Übung. Und außerdem musste man blitzschnell Kopf rechnen können. Wollte ein Zauberer zum Beispiel einen Apfel zum Schweben bringen, musste er erst durch seine Gedankenkraft eine gewisse Menge Antigrav in dem Apfel erzeugen. Allerdings gab es auch Dinge, in denen ganz von selbst eine gewisse Menge Antigrav vorhanden war. Zum Beispiel in der Haut von Drachen. Lorenz hätte für sein Leben gern ein Stück Drachenhaut gehabt, und wenn es nur eine einzige Schuppe gewesen wäre. Aber ansonsten fand der Drachen denkbar langweilig, wie alles andere Getier übrigens auch, das sonst noch so in seinem Monsterkundebuch vorkam. Er rümpfte abfällig die Nase, als er daran dachte. Am Nachmittag kamen Ritter Ortwin und seine Männer zurück. Mit wildem Gejohle jagten sie auf ihren Pferden einige Male im Burghof herum. »Heute haben wir es Rülps und seinen Leuten gezeigt, mein Sohn!« schrie Ortwin Lorenz zu und hielt triumphierend einen kleinen Gegenstand in die Höhe. Brummte Lorenz nur. Ortwin hielt sein Pferd an und sprang ab. »Wir haben uns auf die Lauer gelegt!« berichtete er mit glänzenden Augen. »An der Wegkreuzung im Wald. Du weißt doch, da, wo die große Galgenbuche steht«, ergänzten Alfonso und Ruppert. »Und gegen Mittag kamen sie an«, fuhr Ortwin fort. »Ahnungslos wie die Schwälblein«, kicherte Strupp Struppart. »Und dann wir drauf. Und sie haben sofort alles fallen gelassen und sind ausgerissen. Feiglinge, Spinnenfürchter, Jammerlappen!« Alle schrien wild durcheinander. »Ja, bla, bla«, murmelte Lorenz, aber so leise, dass es keiner hörte. »Und dabei haben sie das hier verloren«, grinste Ortwin vergnügt. Er hielt Lorenz eine kleine Schachtel unter die Nase, die kreuz und quer mit Schnur umwickelt und fest verknotet war. Als er sie ein bisschen schüttelte, klapperte es. »Was glaubst du, was da drin ist?«, fragte er. Lorenz zuckte die Schultern. »Ein Ring, ein Goldklumpen, vielleicht sogar ein Edelstein«, raunte Ortwin verheißungsvoll. »Wir wussten nämlich aus sicherer Quelle, dass Rülps heute von einem Besuch bei seiner reichen Urgroßtante zurückgekommen ist und dass die ihrem Urgroßneffen immer etwas ganz besonders Hübsches schenkt, wenn er sie besucht.« »Jetzt mach schon auf«, drängte Strupp Struppbart und stieß Ortwin mit dem Ellbogen an. Erwartungsvoll beugten sich auch die beiden anderen vor. Ortwin zückte sein Schwert und zerschnitt die Schnur. Breit grinsend machte er die Schachtel auf. Als er sah, was darin war, erlosch sein Grinsen. »Potz Teufel!« keuchte er. Lorenz stellte sich auf die Zehenspitzen. In der Schachtel lag etwas, das sah doch aus wie ein Stein, brüllte Ritter Ortwin und hieb vor Wut sein Schwert in den Boden, dass der Dreck nur so spritzte. »Ein stinknormaler Kieselstein! Rülps hat uns reingelegt!« Ruppert, Alfonso und Strupp Struppbart schwiegen betreten. Ortwin schleuderte die Schachtel wortlos auf den Boden. Der Stein kollerte heraus und blieb ein Stück entfernt liegen. Ortwin drehte sich um und stampfte davon. Seine Männer schlichen mit hängenden Köpfen hinterdrein. Lorenz schaute ihnen einen Augenblick lang nach, dann hob er den Stein auf. Ein ganz normaler, ovaler Kieselstein, nicht zu groß, nicht zu klein. Als Lorenz näher hinsah, entdeckte er eine rot gezackte Ader, die wie ein Blitz über die graue Oberfläche lief. Der Stein würde sicher ganz nett blub machen, wenn er ihn in den Burggraben fallen ließ. Zu etwas anderem war er sowieso nicht zu gebrauchen, dachte Lorenz jedenfalls. Er kletterte auf die Burgmauer, an dieselbe Stelle, an der er zuvor schon gesessen hatte. Aus dem grünlichen Wasser unter ihm stiegen Blasen, die eine Weile an der Oberfläche standen und dann zerplatzten. Lorenz rümpfte ein bisschen die Nase und ließ den Stein dann hinunterfallen. Und da geschah etwas, das ihm den Atem verschlug. Der Stein fiel zwar gerade nach unten, wie die anderen Steine auch, nur er fiel langsamer. Lorenz' Gedanken überschlugen sich. Wenn der Stein langsamer fiel als die anderen, dann konnte das nur bedeuten, dass »Antigrav«, entfuhr es ihm. »Da ist Antigrav drin.« Und gleichzeitig durchzuckte ihn heiß die Erkenntnis, dass ihm das gar nichts mehr nützte. Der Stein war schon verloren. Er sah, wie er auf der Wasseroberfläche aufschlug und in der trüben Brühe versank. Nur eine Reihe von Wellenkreisen bezeichnete noch den Punkt, wo er untergetaucht war. Lorenz stand auf der Mauer und konnte sich nicht rühren.
Er hatte einen Gegenstand besessen, in dem Antigraf enthalten war, und er hatte ihn weggeworfen. Wie konnte er nur so blöd sein?
Die Wellen verebbten nach und nach, und schließlich lag das Wasser wieder ganz ruhig da.
Mist,
dachte Lorenz verzweifelt zum dritten Mal an diesem Tag. Da begann das Wasser im Burggraben plötzlich zu brodeln. Eine Fontäne von Schlamm schoss in die Höhe und es begann unheimlich zu gurgeln. Machte es. Dann wurde der Stein aus dem Wasser katapultiert. Er sauste haarscharf an Lorenz Ohr vorbei, fiel in den Hof und rollte zwischen Misthaufen und Müllfass, wo er liegen blieb. Lorenz hatte sich hinter die Brüstung geworfen und kauerte dort mit klopfendem Herzen. Was war das jetzt gewesen? Das Gurgeln und Platschen ließ langsam nach. Schließlich traute sich Lorenz, den Kopf über die Brüstung zu strecken. Das Wasser im Burggraben war wieder ganz ruhig. Aber wer oder was auch immer dort unten wohnte, dachte Lorenz mit Schaudern, der Stein hatte ihm nicht gefallen. Es war spät in der Nacht. Draußen im Wald schuhuten die Eulen. Die Kerzen, die Lorenz auf den Boden seines Zimmers geklebt hatte, waren heruntergebrannt. Die Flammen schwammen nur noch in kleinen Pfützen. Lorenz rieb sich die Augen und starrte auf den Stein, der im Kerzenlicht rötlich schimmerte. Um ihn herum auf dem Boden verstreut lagen sämtliche Antigraf-Bücher, die er besaß. Aber in keinem hatte er den kleinsten Hinweis auf so einen Stein gefunden. Nein, es hatte keinen Sinn mehr. Lorenz rappelte sich hoch, zündete eine neue Kerze an und schlurfte ins Bad, um sich die Zähne zu putzen. Dabei streifte sein Blick zufällig sein Monsterkundebuch, das aufgeschlagen auf dem Rand des Badezubers lag. Er erinnerte sich. Jolanza hatte ihm das Kapitel über die Drachen aufgegeben, aber dann waren die Ferien dazwischen gekommen. Lorenz starrte gedankenverloren auf die aufgeschlagene Seite. Dann zuckte er plötzlich zusammen. Hastig las er noch einmal, was dort stand. Dracheneier haben eine graue oder rötlich-braune Färbung mit roter, gezackter Äderung. Sie sind kieselsteinähnlich, jedoch vollkommen rund. Ihre Schale ist für Werkzeuge jeglicher Art absolut undurchdringlich. Antigraf-Eigenschaften. Zum Ausbrüten eines Dracheneies genügt es, es in gut geschürtes Feuer zu legen. Lorenz vergaß, dass er müde war. Mit zitternden Händen packte er das Buch und rannte damit in sein Zimmer. Der Stein lag immer noch auf dem Boden und schimmerte. Lorenz hob ihn auf und verglich ihn mit der Beschreibung. Kein Zweifel, er hatte ein Drachenei in der Hand. Aber was sollte er jetzt tun? Zum Ausbrüten eines Dracheneies genügt es, es in gut geschürtes Feuer. Lorenz schluckte. Der Stein in seiner Hand fühlte sich warm an. Ein leichter Luftzug strich über die Kerzenflammen, sodass sie flackerten. Ein Drachen. Vollgestopft mit Antigraf, das wär's. Lorenz schluckte wieder. Ich werde es tun, dachte er. Ich werde das Ei ausbrüten. Jetzt, fügte er laut hinzu. Das tat er, um sich Mut zu machen. Er stand auf, klemmte sich das Monsterkundebuch unter den Arm, man konnte ja schließlich nie wissen, und mit einer Kerze in der einen und dem Stein in der anderen Hand tappte er hinunter in den großen Saal. Im Kamin glomm sogar noch etwas Glut von dem Feuer, über dem Alfonso abends Popcorn gemacht hatte. Lorenz schlug das Buch bei Drachen auf. Dann fachte er das Feuer an. Er wartete, bis die Flammen prasselten, dann nahm er den Stein. Noch einmal atmete er tief durch, dann schubste er ihn hinein. Sein Herz klopfte heftig. Zuerst veränderte sich der Stein nicht. Doch dann begann er, von innen heraus rot zu pulsieren. Immer schneller und heftiger glühte er auf. Lorenz kratzte sich aufgeregt. Jetzt begann der Stein leise zu zischen und die Flammen um ihn herum verfärbten sich lila. Lorenz kratzte sich heftiger. Warum juckte es ihn auf einmal am ganzen Körper? Er starrte irritiert auf seine Hände. Sie waren plötzlich über und über mit Pickeln bedeckt. Und diese Pickel waren blau. Irgendetwas stimmt da nicht, dachte Lorenz entsetzt. Während der Stein jetzt immer größer anschwoll, fuhr er herum und blätterte angstvoll in seinem Monsterkundebuch. Hinter der Eintragung über das Drachenei sprangen ihm eine Reihe von Ausrufezeichen entgegen. Achtung! Stand dort. Leicht mit dem Drachenei zu verwechseln ist der Drachenstein. Er ist nicht vollständig rund, sondern oval. Legt man ihn ins Feuer, so schlüpft kein Drache. Stattdessen verwandelt er das Lebewesen, das ihn zuletzt berührt hat, in einen Drachen.
Oh nein, dachte Lorenz.
In diesem Augenblick explodierte der Stein.
Wumm!
Eine blaue Stichflamme schoss aus dem Kamin. Gleichzeitig spürte Lorenz, wie er wuchs. Seine Kleider wurden ihm zu eng, platzten auf und fielen von ihm ab. Entsetzt kniff er die Augen zu. Als der Lärm der Explosion verhallt war, wurde es mit einem Mal totenstill. Lorenz machte die Augen auf und sofort wurde ihm schwindelig. Der Fußboden war auf einmal so weit weg. Mit dem Kopf stieß er fast an die Decke des Saales. Seine Haut war schuppig und dunkelrosa mit lila-blauen Flecken und an den Händen hatte er Krallen. Und als Lorenz den langen Hals nach hinten bog, entdeckte er auf seinem Rücken zwei große hellrosa Flügel. Er hatte sich tatsächlich in einen Drachen verwandelt. Ehe Lorenz noch dazu kam, irgendeinen klaren Gedanken zu fassen, flog die Tür auf und sein Vater, der Ritter Ortwin, stürmte herein.
»Ha! Räuber! Monster! Raus aus meiner Burg!«
Seine Haare und sein Bart waren ganz zerzaust, sein weißes Nachthemd flatterte, seine Augen blitzten wütend. In der Hand hatte er sein Schwert und haute wild um sich. Lorenz zuckte zurück.
»Papa, ich bin's!«
wollte er rufen. Aber stattdessen schoss eine rosa Stichflamme aus seinem Maul und verfehlte Ortwin nur um Haaresbreite. Der Ritter ging hinter dem Esstisch in Deckung.
»Du widerliches Vieh!«
brüllte er von dort aus und fuchtelte drohend mit dem Schwert.
»Verschwinde aus meiner Burg, bevor ich dich in kleine Scheibchen hacke, bevor ich dir die Haut abziehe, bevor ich deinen scheußlichen Schwanz über dem Feuer röste!«
Lorenz schluchzte auf.
»Ich will aber nicht in Scheibchen gehackt werden«,
dachte er verzweifelt. Ohne weiter nachzudenken, stürzte er zu dem großen Fenster in der Mauer. Holz splitterte und ein paar Steinbrocken flogen, als er sich hindurchzwängte. Dann breitete er die Flügel aus und schwang sich in den schwarzen, leeren Nachthimmel hinauf. Lorenz erwachte von einem unbeschreiblich guten Duft. Pfannkuchen, dachte er noch halb im Schlaf. Pfannkuchen mit Schokoladensoße und Himbeermarmelade und Zimt und Zucker und roter Grütze.
Frühstück.
Er schlug die Augen auf und fand sich unter einem Baum mitten im Wald. Die Vögel zwitscherten in der Baumkrone über ihm und ein Igel wuselte eilig ins Laub, als er sich bewegte. Das verwirrte ihn. Nachdenklich kratzte er sich mit der Vordertatze hinterm Ohr. Wie kam er denn hierher? Träumte er noch? Gähnend streckte er seine Flügel. Flügel? Warum hatte er auf einmal rosa Flügel? Lorenz starrte sie verwirrt an. Dann fiel ihm alles wieder ein. Seine gute Laune verflog schlagartig. Nachdem er gestern aus der Burg geflüchtet war, war er voller Angst durch die Luft gestürmt, bis er sich im Dunkeln in den Zweigen eines hohen Baumes verfangen hatte. Er war durch die Äste nach unten gestürzt und hatte sich dann, weil er nicht sehen konnte, einfach zitternd zusammengerollt. Irgendwann war er dann eingeschlafen. Und jetzt roch es nach Pfannkuchen und sein Magen begann laut zu grummeln. Lorenz schlug mit den Flügeln und flatterte so hoch, dass er über die Baumkronen hinwegsehen konnte. Ganz nah vor ihm am Waldrand stand eine Burg. Sie sah ganz ähnlich aus wie die seiner Eltern, mit einem gemütlichen Wohnturm und einer hübschen Wehrmauer rundum. Im Burggraben paddelten ein paar Gänse. »Das muss die Nachbarburg sein, die Burg von Ritter Rülps«, Lorenz zögerte. Was sollte er machen? Da stieg ihm wieder der Pfannkuchenduft in die Nase und sein Magen knurrte noch lauter. »Wer weiß, wie schnell man als Drache verhungert«, dachte er. Er gab sich einen Ruck und strich lautlos über die Baumwipfel zur Burg hinüber. Er landete im Burghof und schaute sich vorsichtig um. Niemand war zu sehen. Der Pfannkuchenduft kam aus einem Fenster im Untergeschoss. Lorenz streckte den Hals und linste vorsichtig hinein. Es war die Burgküche. Niemand war darin. Die Pfannkuchen lagen auf einem Teller neben dem Herd. Und dabei stand ein großes Glas Marmelade und eine Schokoladentorte. Lorenz rollte seine Zunge aus und probierte von beidem. Schlagsahne, Aprikosenmarmelade. Er drehte noch einmal seine Ohren nach allen Seiten und lauschte angestrengt. Alles war ruhig. Lorenz tupfte die Zunge noch einmal in das Marmeladenglas und schloss genüsslich die Augen. Dann angelte er sich mit der Zunge einen Pfannkuchen. Hatte er ihn verschluckt. Pfannkuchen waren sein absolutes Lieblingsessen. Er schlürfte Marmelade, dass sie ihm bis in die Nasenlöcher spritzte, verkleckerte den ganzen Fußboden mit Sahne und schluckte und schmatzte genüsslich einen Pfannkuchen nach dem anderen. Zwischendurch nahm er immer wieder eine große Zunge voll Torte. Lorenz spürte das Kribbeln. Aber er war viel zu hungrig, als dass er darauf geachtet hätte. Er zuckte nur ab und zu ärgerlich mit der Schwanzspitze, dann ließ das Kribbeln wieder für einen Moment nach. Erst als er den letzten Rest Marmelade aus dem Glas geschleckt und den letzten Schokoladenkrümel aufgetupft hatte, bemerkte er, dass irgendetwas nicht stimmte. Er hatte so ein merkwürdiges Kratzen im Hals. Lorenz musste husten. Eine kleine schwarze Rußwolke kam aus seiner Kehle. Sonst nichts. Keine Stichflamme.
»Hey, Drachenbiest, da guckst du blöd, was?«
Lorenz fuhr herum und glotzte erstaunt. Vor ihm stand ein Mädchen, etwa so alt wie er selbst, mit zottigen braunen Haaren und einem entschlossenen Funkeln in den Augen. Eine Hand hielt sie hinter dem Rücken versteckt, mit der anderen fuchtelte sie ihm vor der Nase herum.
»Na los, spuck Feuer, wenn du dich traust!«
»Hä?« dachte Lorenz. »Wenn ich mich traue?« Das Mädchen hüpfte unruhig auf der Stelle.
»Du blödes Vieh, mach das Maul auf!« schrie sie.
In diesem Augenblick preschte ein Pferd um die Burgturmecke. Auf seinem Rücken hing ein Ritter, der offensichtlich nicht viel Zeit gehabt hatte, seine Rüstung ordentlich anzuziehen. Der Helm saß schief, so dass er nur mit einem Auge etwas sah. An einem Fuß fehlte der Eisenschuh und Lorenz bemerkte, dass seine grün geringelte Socke an der großen Zehe ein Loch hatte. Hinter dem Burgturm lugten drei bärtige Männer hervor und feuerten den Ritter an.
»Los, Rudolf, gib's ihm! Spieß ihn auf! Genau! Aus dem Weg, Tochter!«
brüllte der Ritter.
»Drachen beißen!«
Dabei versuchte er, seine Lanze unter Kontrolle zu bringen, die wild in der Luft kreiselte.
»Spinnkacke!«
knirschte das Mädchen zwischen den Zähnen. »Jetzt wird's brenzlig«, dachte Lorenz. Er entfaltete die Flügel und wollte mit einem Satz über die Wehrmauer verschwinden. Da musste er wieder husten. Kaum hatte er das Maul geöffnet, holte das Mädchen aus. In ihrer Hand schimmerte etwas grün-glibberiges. Ohne nachzudenken, schnellte Lorenz seine Zunge aus dem Maul. Sie wickelte sich kreuz und quer um das Mädchen herum. So riss er sie mit sich in die Luft.
»Spinnenkacke!«
japste das Mädchen. Sie zappelte ein bisschen mit den Beinen, aber nur ein bisschen, denn Lorenz flatterte heftig und stieg schnell höher. Die Rülpsburg fiel hinter ihm zurück. Das bleiche, fassungslose Gesicht von Rülps wurde immer kleiner und verschwand schließlich. Lorenz flog über die Baumkronen davon.
»Aber lange halte ich das nicht durch«, dachte er.
Die Zunge tat ihm jetzt schon weh, und er hatte das Gefühl, dass sie mit jedem Flügelschlag ein Stückchen länger wurde.
»Ah, ah«,
gurgelte er.
»Lass mich runter, du Mistbiest«,
zeterte das Mädchen. »Nichts lieber als das, du blöde Schleimschmeißerin«, dachte Lorenz grimmig. Er hielt nach einer Lichtung zwischen den Bäumen Ausschau, und kaum hatte er eine entdeckt, ließ er sich nach unten sacken. Die Zweige peitschten ihm um die Ohren. Erleichtert ließ er das Mädchen auf den Boden plumpsen und ringelte seine Zunge wieder ein.
»Stinkwurz und Rübengrütz«,
zischte das Mädchen und rappelte sich hoch. An ihren Fingern klebten noch Reste von dem grünen Glibber, den sie Lorenz hatte ins Maul werfen wollen.
»Du bist doch der blödeste Drache, der mir je untergekommen ist. Verfressen und dumm dazu. Und du bist das ekligste Mädchen, das ich je getroffen habe. Du schmeckst nach vergammeltem Joghurt«,
fauchte Lorenz und verstummte überrascht. Seine Stimme klang zwar ein bisschen rau und laut und zischte bei den Pfff, aber er konnte widersprechen. Das Mädchen starrte ihn an.
»Drachen können nicht reden«, platzte sie dann heraus. »Du weißt wohl alles, was?«
zischte Lorenz triumphierend und beschloss sich später zu wundern, warum jetzt wieder Wörter statt Feuer aus seinem Maul kamen.
»Außerdem bin ich eigentlich kein Drache.«
»Sondern?« fragte das Mädchen misstrauisch. »Ich bin Lorenz, der Sohn von Ritter Ortwin«, antwortete Lorenz.
»Du bist der Sohn vom Ohrwurm?«
Das Mädchen kicherte. Lorenz stutzte.
»Wie nennst du meinen Vater?«
fauchte er. Das Mädchen lachte jetzt lauthals.
»Ohrwurm natürlich, so nennen ihn doch alle«,
pustete sie. Lorenz spürte, wie sich seine Nackenstacheln hochstellten.
»Du willst wohl, dass ich dich ein bisschen in meinem Feuer röste«,
zischte er bedrohlich. Das Mädchen hörte auf zu kichern und stemmte die Fäuste in die Seiten.
»Du kannst überhaupt kein Feuer mehr speien«, meinte sie dann spöttisch.
»Wieso?« fragte Lorenz verdutzt.
»Weil ich dir Feuerspinnenfaden um die Schwanzspitze gebunden habe, aus dem Mülk-Katalog, beste Qualität«, antwortete sie stolz.
Lorenz wandte verwirrt den Kopf und entdeckte, dass sein Schwanz ganz und gar mit einem silbrig schimmernden Fadengespinst umwickelt war.
»Und was soll das?« fragte er. »Na, Feuerspinnenfaden neutralisiert Drachenfeuer. Weiß doch jeder. Man muss ihn nur irgendwo um den Drachen wickeln und schon kann der kein Feuer mehr spucken.«
Das Mädchen sah ihn überlegen an. Lorenz schnaubte.
»Und Mülk, was soll denn das sein?« fragte er dann gereizt.
Das Mädchen musterte ihn einen Augenblick mit schiefgelegtem Kopf.
»Du hast wohl überhaupt keine Ahnung, was? Mülk heißt Monster überwinden leicht gemacht. Das ist der Versand, bei dem sogar der Königliche Ausschuss für Drachenfragen sein Material bezieht. Feuerspinnenfäden und besonders stabile Fanghaken, Drachenhautmesser und klein gehackte Küchenschaben mit Apfelstrudelextrakt als Lockfutter und natürlich Grünschleim.«
Lorenz lief bei dieser Aufzählung ein kalter Schauder über den Rücken. »Grünschleim? Doch nicht das Glibberzeug, das sie ihm hatte ins Maul werfen wollen.«
»Und was hat es mit diesem Grünschleim auf sich?« erkundigte er sich misstrauisch.
»Grünschleim!« Das Mädchen wedelte begeistert mit den Armen.
»Grünschleim ist das Tollste, was es gibt. Armin Skrump hat ihn erfunden. Das ist im Moment der Drachenspezialist an der Akademie. Mit Grünschleim kannst du einen Drachen sofort außer Gefecht setzen, vorausgesetzt natürlich, du schmeißt ihm das Zeug ins Maul. Er kann dann nicht mehr fliegen und kriegt scheußliche Magenkrämpfe. Er windet sich am Boden und du kannst ihm dann ohne Probleme den Hals abschneiden oder die Ohren oder die Zunge.«
Das Mädchen verstummte und schluckte. Lorenz hatte den Kopf gesenkt, die Nase dicht an ihr Gesicht herangeschoben und starrte sie nun unter düster gerunzelten Brauen an.
»So«, zischte er. »Du wolltest mir also den Hals abschneiden, oder die Ohren, oder die Zunge?«
Das Mädchen schluckte wieder.
»Nein, ich wollte dich nur, auch wenn ich kein Feuer mehr speien kann, kann ich dich immer noch auffressen«,
unterbrach Lorenz sie und grinste hinterhältig.
»Na, warte, du Angeberin«, dachte er, »von wegen Ohrwurm.« »Das tust du nicht«, sagte das Mädchen,
aber ihre Stimme klang ein wenig unsicher und sie wich einen Schritt vor ihm zurück.
»Ich schmecke nach vergammeltem Joghurt, hast du selbst gesagt.«
Lorenz grinste noch breiter.
»Das ist auch nicht anders zu erwarten«, lispelte er.
»Immerhin bist du ja die Tochter von Rüpf.« Das Mädchen bekam plötzlich einen knallroten Kopf und ballte die Fäuste.
»Spinnkacke«, keuchte sie. »Wie nennst du meinen Vater?«
»Rüpf«, grinste Lorenz.
»So nennen ihn doch alle.«
Das Mädchen starrte ihn einen Moment lang sprachlos an. Dann fing sie an zu kichern.
Das war der geheimnisvolle Drachenstein von Cornelia Neudert. Erster Teil. Sprecher Christoph Lindert. Regie Kai Frohner.
Du willst mehr? Hier noch ein Tipp.
Hallo, hier ist André von der wunderbaren Sendung Die Maus zum Hören. Die gibt's jeden Tag immer wieder neu als Podcast. Eine Stunde lang hört ihr hier wie im Fernsehen Lach- und Sachgeschichten mit Maus, Elefant und Ente. Ihr könnt uns Fragen stellen. Wir klären dann, ob Faultiere wirklich faul sind oder wohin das Abwasser in der Toilette hinfließt. Außerdem gibt's viele tolle Geschichten zum Lachen und Träumen. Ihr findet uns am schnellsten in der ARD-Audiothek, wenn ihr nach der Maus sucht.